Ja, hallo bei Radio Tux hier am Linux-Tag in Berlin. Bei uns geht es jetzt weiter. Am Radio Tux Stand vis-à-vis von mir sitzt Mike Krüger. Hallo Mike.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest, hier zu sein. Vielen Dank. Mike, wir haben dich vor dem Interview haben wir dich gesucht beim OpenSUSE Stand und die Leute haben mir gesagt, ja, sie kennen schon Mike Krüger, aber sie wüssten nicht, wie der ausschaut. Du bist ja Mitarbeiter von Novell und deine Kameraden wissen nicht, wie du ausschaust. Woher kommt das?
Das kommt daher, dass ich zu Hause arbeite. Und mich kennt man meistens nur im Chat unter meinem Pseudonym, M. Krüger.
Aha, also du arbeitest nicht im Büro von Novell, sondern in deinem...
Im Homeoffice.
Genau, wunderschön. Bist du privilegiert so oder gibt es das viel bei Novell?
Also zumindest im Monoteam gibt es das öfter. Da bin ich nicht der Einzige, der von zu Hause arbeitet.
Ja. Eine kleine redaktionelle Anmerkung. Könntest du bitte das Mikrofon ein bisschen näher... Ja, so ist gut. Damit man dich auch gut hört.
Besser so?
Ja, jetzt ist es okay. Du bist ja für das Mono-Development zuständig bei Novell. Du hast mir gesagt, ihr wärt zu dritt.
Ja.
Ganz spannend habe ich gefunden, dass ihr euch so organisiert habt, dass immer jeweils einer von euch drei zu erreichen ist.
Naja, also was heißt organisiert? Das ist zwangsweise, wenn man in unterschiedlichen Zeitzonen arbeitet. Also zwei sind in Europa. Luis Sanchez, der arbeitet in Barcelona. Mhm. Und dann noch Michael Hutchinson in Boston. Mhm. Und es kommt ganz gut hin, dass eigentlich immer eine zu haben ist im Chat.
Ja, also du hast mir auch vorher erzählt, ihr habt eben einen Chat, wo ihr erreichbar seid. Welche Menschen sind da deine Gegenübers?
Hauptsächlich Programmierer, die mit uns IDE arbeiten. Mhm.
Also die auch selber irgendeine Applikation entwickeln,
ja.
Die Mono nutzt.
Ja, oder halt sich mal kurz die Applikation angucken und halt vergleichen mit anderen Entwicklungsumgebungen. Mhm. Und dann halt Feedback geben.
Ja. Im Vorgespräch habe ich dir gesagt, ja, du bist mit Mono involviert und so. Und dann hast du mir gesagt, nein, halt, das stimmt nicht. Ich bin im Development. Kannst du bitte mal erklären, wie dein Alltag so ungefähr ausschaut?
Naja, eigentlich so wie von jedem Entwickler mehr oder weniger. Man steht morgens auf, guckt sich an, was für Bugs man fabriziert hat, versucht die zu fixen, dann guckt man auf die To-Do-Liste. Aha, diese Feature muss ich implementieren und geht die dann so ab. Mhm. Und dann abends, nach einem Tag voller Programmieren, legt man sich halt wieder schlafen.
Das tönt jetzt ganz simpel, einfach.
Es ist auch simpel und einfach.
Ja.
Nebenbei chattet man natürlich noch mit anderen Leuten und halt holt sich Ideen, was man halt noch machen könnte, wie die Zukunft aussieht. Aber im Prinzip ist es Bugfixen, E-Mail lesen, chatten. Das ist das meiste.
Ja. Jetzt, wenn wir zu den Bugfixen kommen, die Bugs, die entstehen ja aufgrund von einer Programmierung, die du machst.
Ja, oder andere.
Oder andere, ja. Nehmen wir mal, sagen wir mal, sind die anderen.
Ja, sind immer die anderen.
Okay. Und im Zusammenhang mit dem Chat, den du erwähnt hast, da gibt es ja Leute, die auch Wünsche äußern. Zu den Applikationen oder vielleicht auch zum Mono selbst, das weiß ich nicht. Mhm. Wie relevant sind da die Wünsche, die dort hinterlassen werden?
Das ist ja unterschiedlich, das kommt auf den Wunsch an. Also es gibt konkrete Wünsche, die kann man natürlich einfach und schnell erfüllen. Dann gibt es so Wünsche, die halt sind sehr diffus, ja, macht mal Visual Studio nach. Das ist natürlich etwas längerfristiges und die meisten Leute können nicht so genau formulieren, was sie wollen. Mhm. Und dann gibt es oft auch widersprüchliche Wünsche. Ich hätte ganz gerne, dass der Cursor das macht, wenn ich in die Taste drücke. Und ein anderer will das natürlich nicht und macht was anderes. Mhm. Und wir müssen dann immer die Balance finden, was kann man implementieren, macht man eine Option rein für was Neues oder sag mal, das ist die Präferenz, 80% der User wollen das und die 20% fallen unter den Tisch, die Option wollen wir nicht. Das ist immer eine Abwägungssache natürlich. Mhm. Aber wir versuchen so schnell wie möglich die Feature-Wünsche umzusetzen.
Wenn ich dir so zuhöre, darf ich davon ausgehen, dass ihr selbst entscheidet, was ihr da noch implementiert? Also ich sage jetzt mal, ihr zu dritt, oder gibt es da noch eine übergeordnete Instanz?
Eigentlich entscheiden wir zu dritt, zusammen mit Miguel Di Casa, was halt reinkommt. Das ist auch halt einer unserer User und er ist halt der leitet das Mono-Team. Mhm. Aber wir entscheiden natürlich selbst größtenteils. Mhm.
Macht dann auch mehr Spaß, glaube ich. Gibt auch
Ungeheuer.
Ja. gibt auch, ich glaube, eine Plattform, die Verantwortung dann auch wahrzunehmen hat und schließt sich den Kreis wieder mit mehr Spaß und mehr Freude. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir ein paar Worte über Mono und Development gesprochen, wir haben aber eigentlich gar nicht gesagt, was das überhaupt ist. Wir haben ja vielleicht ein paar Hörer, die sich darunter nichts vorstellen können. Kannst du uns bitte mal ganz kurz sagen, was ist Mono überhaupt?
Aha, Mono ist eine Laufzeitumgebung, die es ermöglicht, Programme auf verschiedenen Plattformen laufen zu lassen. Das eigentlich Tolle ist aber, dass die Laufzeitumgebung das Programm kontrolliert. Das Programm kann nicht ausbrechen, es kann nichts Böses tun und es ist einfacher, Fehler zu finden. Typische Pointer-Fehler, wie man in C oft hat, sind unter einer Laufzeitumgebung nicht so ohne weiteres möglich. Das vereinfacht das Programmieren ungemein und die Programmstabilität profitiert. Und man ist sehr viel schneller und produktiver in der Entwicklung mit einer Laufzeitumgebung.
Kannst du ein paar Beispiele nennen, wo Mono eingesetzt wird?
Ja, bei Desktop-Applikationen, zum Beispiel bei Banji, das ist ein freier Music-Player, der ist auch bei OpenSUSE in der Standard-Distribution mit bei. Dann in Gnome das Tomboy, das ist eine kleine Notizzettel-Applikation. Ich glaube, die meisten Gnome-User dürften die gut kennen.
Ja.
F-Spot ist auch noch eine bekannte Fotoverwaltungsapplikation. Und Gnome Duo fällt mir jetzt so ein.
Ja. Wenn ich jetzt der Aufzählung folge, dann sehe ich da mehr Gnome-Anwendungen als KDE. Ist das tatsächlich so, dass Mono eher bei Gnome zu finden ist als bei anderen Arbeitsumgebungen?
Im Augenblick auf jeden Fall. Mono Develop selber ist eine GTK-Sharp-Applikation und bietet auch ein GTK-Sharp-Forms-Designer an. Es gibt zwar Qt-Bindings, aber nicht vom Mono selber, also vom Mono-Team, sondern die hat irgendjemand geschrieben. Und wir haben keine gute KDE-Unterstützung, also sprich kein Forms-Designer und überhaupt auch keine Community, die da aktiv was macht, was Größeres. Aber es ist natürlich bedauerlich. Wir würden gerne mehr KDE-Entwickler haben, aber ist halt nicht.
Kann man das als Aufruf verstehen hier am Radio?
Naja, wenn es jemand Interesse zeigen würde, wäre das schon nicht schlecht.
Ja.
Aber ich glaube, KDE fährt auch mit C++ verdammt gut.
Ist da vielleicht auch überhaupt weniger Bedarf da als jetzt bei Gnome?
Ja, das müssten die KDE-Entwickler uns sagen, wie viel Zeit sie damit verbringen, Pointerfehler zu finden in den C++-Applikationen.
Ja.
Also ich persönlich kann sagen, dass ich viel produktiver bin mit C-Sharp als mit C oder C++. Okay. Ich habe früher sehr lange Zeit C++ programmiert.
Ja, okay. Jetzt Mono ist ja eine kompatible Umgebung zur Microsoft .NET-Lösung. Es gibt da ein paar User, die da die Brücke schlagen zur ehemals bösen Microsoft. So böse ist die ja offenbar heute nicht mehr. Haben wir auch gestern gerade gehört beim Social Event hier. Und da gibt es manchmal ein paar böse Worte. Oder es gibt auch Leute, die sagen, Mono will ich nicht nutzen, das riecht nach Microsoft. Kann man sagen, Mono ist eine Nachbildung von .NET? Trifft das zu?
Ich würde das nicht so sehen. Ich sehe Mono eher als eigenständige Entwicklungsumgebung. Zum Beispiel verwende ich für meine Arbeit ja GTK oder auch Cairo oder andere Unix-Libraries wie zum Beispiel Pango. Mit der eigentlichen Microsoft-Technologie Windows Forms habe ich nicht viel zu tun. Und eigentlich sollte ein Mono-Entwickler da auch nicht viel mit zu tun haben. Was natürlich von .NET benutzt wird in unseren Applikationen, ist Standard-Library, also sowas wie der Sinus oder was auf der Konsole ausgeben oder ein File öffnen. Also ganz banale Sachen. Aber die eigentliche Windows-Technologie ist eher außen vor. Es gibt natürlich einen Kompatibilitätslayer, damit Windows-Forms-Applications laufen. Aber die ganz modernen Windows-Desktop-Applikationen, die in WPF geschrieben sind, sind derzeit nicht lauffähig bei uns. Mhm. Was lauffähig ist, ist die Webseite, aber mit der habe ich relativ wenig zu tun. Also auf Web-Applikationen mag es zutreffen, dass man eher in Richtung Microsoft-Technologien geht. Bei Desktop-Applikationen ist das keineswegs der Fall.
Gibt es irgendwelche Herausforderungen mit Lizenzen im Zusammenhang mit Microsoft?
Nein. Also Microsoft ist im Gegenteil daran interessiert, möglichst den Anschein zu erwecken, patentfrei und lizenzfrei zu sein für alle. Einige Leute glauben den Microsoft-Versprechungen nicht, aber sie versuchen es zumindest. Und mir persönlich ist es relativ egal, sag ich mal. Man lebt immer mit der Gefahr, dass man irgendwelche Patente verletzt, ob von Microsoft oder anderen Leuten. Damit muss man leben oder keine Software entwickeln.
Okay.
Aber im Endeffekt glaube ich auch einfach, dass man da wenig Risiko hat. Weil APIs kann man nicht patentieren, sie sind nicht patentwürdig. Und falls eine Technologie in Mono irgendein Patent verletzen sollte, dann nehmen wir das einfach raus aus Mono und ersetzen es. Wie zum Beispiel das Freetile-Projekt, das irgendwelche Apple-Patente verletzt hat und dann gewisse Algorithmen ersetzen musste durch nicht patentierte. Das kann uns natürlich auch treffen, so wie jedes andere Open-Source-Programm.
Ja.
Aber zumindest die Applikationen sind da sicher.
Okay, beruhigend eigentlich.
Sehr beruhigend.
Ja.
Dass noch nicht alles kommerzialisiert werden kann.
Das ist schön, ja. Jetzt eine Frage habe ich noch zur Plattformunabhängigkeit, die du ganz am Anfang genannt hast. Gibt es Mono auch für Apple?
Ja, Mono gibt es für Apple. Auch Mono Develop gibt es für Apple, Microsoft und Linux. Linux ist natürlich unsere beste, also am besten unterstützte Plattform. Aber es ist möglich, Cross-Plattformen zu entwickeln, soweit es halt GTK zulässt. Mhm. Also GTK unter Mac zum Beispiel, so ein paar kleine Macken kann man sagen, aber im Prinzip läuft es ganz gut. Mhm. Am besten unterstützt es Linux und Windows bei GTK, aber Cross-Plattform-Entwicklung ist möglich, wie man Mono-Develop sieht. Mhm. Benji gibt es, glaube ich, auch für Mac.
Wüsste ich nicht, ist möglich, ja. Hm? Ja, okay, dann wäre es ja gegeben eigentlich. Ja.
Ja.
Ja. Okay. Ich möchte nochmals kurz zurückkommen auf die Community. Die Hauptschnittstelle, wenn ich dich richtig verstanden habe, also deine Hauptschnittstelle zur Community ist der Chat. Ist das so richtig?
Ja, Chat und Mailinglist, da bin ich erreichbar.
Ja. Da kriegst du in Anführungs- und Schlusszeichen die Wünsche oder solche Sachen, die vielleicht sogar einen Auftrag dann münden und die dann sogleich umgesetzt werden?
Ja, auf jeden Fall. Teilweise schreiben die Leute auch sowas Sachen in den Bug-Tracker rein, halt als Feature-Request.
Ja.
Im Mono-Developer ist es möglich, eine Fehlermeldung zu senden, falls mal irgendein Fehler auftritt, aber natürlich auch dann einen Feature-Request abzusetzen.
Jetzt in diesen Schnittstellen haben wir gesagt, du findest da dort hauptsächlich auch wieder Menschen, die Sachen entwickeln, die auf Mono basieren, die also selbst auch Applikationen schreiben. Gibt es dort auch Leute, die nur normale Benutzer sind, also nur in Anführungs- und Schlusszeichen?
Also da ich bei Mono-Develop entwickle, natürlich eher nicht. Ich habe eher mit Entwicklern zu tun. Natürlich nicht Entwickler von Mono-Develop, die entwickeln ihre eigenen Applikationen.
Ja.
Aber meine User-Gruppe sind die Programmierer.
Ja.
Und die wissen dann auch sehr genau, was halt möglich ist ungefähr in der Entwicklungsumgebung.
Ja. Und zuvor hast du gesagt, es gibt manchmal Leute, die nicht so genau formulieren können, was sie eigentlich wollen.
Ja, das ist typisch. Keiner weiß, was er will, nur was er nicht will.
Okay, das ist auch die Ausschlussform ist auch eine Möglichkeit. Das heißt auch für euch, ihr müsst dann rauskriegen, wie du auch vorher schon angedeutet hast, ist das überhaupt ein Bedarf und wenn ja, ist das sinnvoll, wenn wir das implementieren, also mit den 80-20, die du da geschildert hast. Das dürfte das Ganze auch ein bisschen noch spannender und lebendig machen, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man hat immer nur begrenzt Zeit zur Verfügung, da muss man immer abwägen, was tut man. Mhm. Man kann nicht halt nur neue Features entwickeln und die ganzen Bugfixes außen vor lassen oder nur Bugfixen und dann auf dem Featurestand von vor 2 Jahren verharren. Mhm. Man muss immer abwägen, wie viel Zeit hat man und was kann man machen in der Zeit.
Mhm. Ist das dir überlassen oder hast du Vorgaben von Novell, wie du dich da bewegen sollst?
Also da ich im Team arbeite, ist es natürlich immer eine Teamabwägung, was wir machen. Wir beschließen gemeinsam, was wir machen. Also wir arbeiten mit einem Scrum-System, könnte man sagen. Von Zeit zu Zeit treffen wir uns, dann sagen wir, das und das möchten wir machen und dann kommen wir halt zu einem Konsens, was halt möglich ist.
Das, das tönt auch so vernünftig. Ich höre auch raus, dass das Team eine wichtige Rolle spielt. Also da gibt es nicht irgendwie so einen Player, da gibt es der Mike und dann gibt es da noch der in San Francisco.
Nein, keinesfalls. Wir sind auf jeden Fall ein Team. Wir haben unterschiedliche Aufgaben und jeder hat so seinen Bereich sozusagen, wo halt sich als selbst Sachen vorschlägt und selbst entwickelt.
Mhm. Welcher ist dein Bereich, Mike?
Also mein Bereich ist vor allem in der Texteditor und das C-Sharp-Binding. Also ich mache den C-Sharp-Parser und alles, was mit Code-Completion und Refactoring zu tun hat, im weitesten Sinne.
Okay. Wie kann ich mir das vorstellen, so im Alltag, wenn da jetzt, sagen wir mal, neue, das ist noch schwierig zu formulieren, wenn jetzt, Mono ist ja irgendeiner Version, nehme ich mal an, steht die da. Wird die dann auch mal abgegradet? Gibt es da auch mal eine next höhere Version?
Ja, natürlich. Wir versuchen zumindest einmal im Jahr jetzt zu releasen. Ja, wir versuchen jetzt sogar zweimal im Jahr zu releasen. Mhm. Also mit der 1.0-Version hat sich Mono, der Developer, ja urig viel Zeit gelassen. Ich glaube, 2003 sind wir von SharpDevelop, also das Mono von SharpDevelop abgespalten und 2007 müsste die Version 1.0 released worden sein. Das ist natürlich ein Entwicklungszyklus, der nicht mehr tragbar ist. Mhm. Wir versuchen halt jetzt natürlich schnell zu entwickeln, so wie Ubuntu alle 6 Monate einen Release rauszuhauen.
Ja. Was bedeutet das für die Applikationen, die Mono nutzen? Ist das irgendwie dann abwärtskompatibel? Laufen die noch? Müssen da, Mike lacht jetzt.
Ja, na, weil Mono Develop hat mit den Applikationen ja nicht so viel selbst ja nicht so viel zu tun. Wir sind davon unabhängig.
Ja.
Also die Applikationen, die man mit Mono Develop entwickelt, sind natürlich frei. Die können natürlich machen, was sie wollen. Die können das neueste Feature aus dem Subversion benutzen. Mhm. Also dann sind sie nicht abwärtskompatibel. Oder halt eben Version 1.0 von Mono, dann sind sie abwärtskompatibel auf sehr lange Zeit.
Dann ist das eigentlich den Entwicklern von jenen Applikationen überlassen.
Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch mal sagen, dass es recht einfach ist, abwärtskompatibel zu sein.
Ja, und wie ist so die Erfahrung? Machen das die meisten oder gibt es da ein paar, die halt immer die neuesten Features wollen?
Nach meiner Erfahrung wollen die meisten die neuesten Features haben.
Okay, und dann pfeifen die auf die Abwärtskompatibilität?
Ja, nein, es liegt auch daran, dass halt die Kosten für ein Upgrade praktisch in Open Source nicht da sind. Man installiert einfach die neueste Version von GTK oder Mono und dann hat man es.
Jetzt, Mono, so wie wir gehört haben, ist ja mal mindestens für GNOME ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir haben ja vorher schon gesprochen über die Freude und so bei deiner Arbeit und ja, die Passion und alles, was da mitspielt. Das wird ja sicherlich noch dadurch verstärkt, dass du halt weißt, es ist ein Bestandteil, der nicht mehr wegzudenken wäre. Oder kaum.
Naja, für GNOME ist es schwer zu sagen. Im Prinzip hat GNOME ja nur die Tomboy-Applikation mit drin. Mhm. Und Tomboy kann man natürlich leicht ersetzen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig mir ein GNOME ist.
Aber du kannst mir jetzt nicht meinen F-Spot wegnehmen.
Mono. Nein, das kann ich natürlich nicht. Aber ich persönlich muss sagen, ich benutze recht viele Mono-Applikationen. Ja. Wie zum Beispiel das GNOME Duo oder Mono-Develop selber. Und mit Tomboy mache ich natürlich meine Notizen. Mhm. Also für mich persönlich wäre das durchaus nicht mehr wegzudenken.
Okay. Ja, für mich auch nicht. Also ich nutze die auch ab und zu. Jetzt so, vorher haben wir ganz so knapp am Rande Web-Applikationen angeschnitten. Mhm. Ich verstehe von Mono praktisch gar nichts. Kann man damit auch Web-Applikationen machen?
Ja, natürlich kann man damit Web-Applikationen machen. Wir sind ASP.NET kompatibel. Mhm. Und da kann man halt praktisch jede ASP.NET-Applikation unter Mono laufen lassen.
Und kann ich das mit einem Apache machen? Geht
ja.
Das?
Okay. Ja, da gibt es ein Modul.
Da gibt es ein Modul, da ist alles drin. Also wenn ich, nehmen wir mal Debian beispielsweise, kriege ich das zum Laufen?
Ich weiß es bei Debian, ehrlich gesagt.
Dann nehmen wir ein Fedora.
Auch schlecht, auch eine Distribution, die ich nicht benutze.
Okay,
ich muss gestehen, dass ich von Web-Applikationen nicht so viel Ahnung habe. Ich bin eher ein Desktop-Entwickler.
Ja.
Aber ich habe es einmal gemacht, eine ASP.NET-Applikation laufen zu lassen. Da habe ich einfach einen Apache installiert, das Mod Mono reingemacht und es lief sehr schnell.
Okay, also es müsste bei jeder Distribution einfach sein.
Ja.
Okay, also man kann das auch, darf man heute sagen, es ist ein Standard?
Also auf jeden Fall ist es ein Standard, insofern, dass die Sprache standardisiert ist und Großteil der Library. ASP.NET, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das ein Standard ist, aber es ist zumindest oft benutzt, ASP.NET. Mhm. Aber ich glaube, ASP ist eher interessant für Firmenanwendungen.
Mhm. Also für große Umgebungen und so weiter.
Ja.
Okay. Ja, dann ist ja das recht breit, dann kann man recht viel damit machen. Du hast gesagt, du bist vor allem auf der Desktop-Schiene jetzt tätig, weniger auf der Web-Applikation. Wir konnten uns auch jetzt einen kleinen Einblick verschaffen, was es mittlerweile gibt. mal eine Frage an die Kinderstube oder an die Innereien. Gibt es da schon Pläne für andere Applikationen, worüber du reden darfst, oder ist da noch nichts da?
Andere Applikationen? Naja, die Applikationen, die kommen halt, wie es halt bei Open Source üblich ist.
Ja.
Also letztens hat jemand ein Malprogramm gemacht, das Pinter. Mhm. Das ist halt ein nettes kleines Malprogramm. Das hat natürlich überrascht.
Ja.
Also die kommen, die Applikationen. Ja. Oder sie kommen halt eben nicht, wie es bei Open Source halt so ist.
Ja.
Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir noch einige nette .NET-Applikationen sehen werden, weil die Produktivität ist einfach ungemein hoch. Im Vergleich zu den alten C-basierten Programmen braucht man nur einen Bruchteil der Zeit für die Entwicklung.
Ach so, also dann ist man dort auch schneller beim Entwickeln mit diesem Framework. Also das unterstützt mich dann quasi bei meiner Arbeit, wenn ich jetzt Entwickler werde.
Ja, auf jeden Fall. Man braucht viel weniger Zeit, um Bugs zu finden. Man ist produktiver, weil die Sprache ausdrucksstärker ist und die Tools sind einfach besser. Also mir wäre nicht bekannt, dass man unter GNOME so schnell entwickeln könnte mit einer Konkurrenzapplikation.
Okay.
Also Konkurrenz zu MonoDevelop.
Ja, okay. Ich möchte noch ganz kurz aufs Bug-Tracking zu sprechen kommen. Du hast das kurz erwähnt vorher. Wird das oft benutzt bei euch, also von Entwicklern?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges Tool. Das ist das Feedback, das wir von den Usern kriegen. Mhm. Das ist quasi nur der Bug-Tracker.
Also,
weil nur die wenigsten verirren sich in den Chat.
Okay. Gibt es da auch Applikationen? Also ich möchte noch mal ganz kurz auf die Applikationen schwenken, die mit Mono arbeiten. Gäbe es da die Möglichkeit, oder allenfalls ist das schon da, dass ein Bug automatisch dann geschickt wird an den Tracker? Bei einem Absturz zum Beispiel. Ne? Also Ubuntu sendet in der Regel so Bug-Trackers, aber ich weiß jetzt nicht gerade wohin. Dass die halt gerade bei dir dann landen.
Also wir haben in der IDE zumindest die Möglichkeit, die Bugs an uns zu senden. Bei der automatischen Sendung sind wir uns noch nicht so ganz sicher, wegen der Datensicherheit, was wir uns da holen wollen von den Anwendungsentwicklern. Das sollte den Entwicklern selbst überlassen sein. Deswegen haben wir da einen Button. Also wenn das Programm abstürzt, gibt es einen Stacktrace. Und den Stacktrace kann man dann an uns schicken. Das, das sieht man auch, was da drin ist. Das ist der Stacktrace. Dann haben wir halt so drei Punkte, wie ist das passiert. Dann bitten wir halt um das Feedback. Und das kann man dann an uns senden, muss man aber nicht. Mhm.
Also das ist für dich ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument, also dieses Tracking, wo du dann auch siehst, wo muss man jetzt noch ansetzen,
ja, natürlich.
Wo kann man verbessern.
Also. Weil ich selbst kann nicht so viele testen wie halt unsere User. Und das ist für die User natürlich auch ganz nett, wenn die halt einen Bug haben, weil jede Applikation hat einen Bug. Eine bugfreie Applikation gibt es nicht. Wenn sie schnell Feedback senden können und wir bearbeiten die Bugs auch sehr, sehr schnell. Mhm. Ich würde sagen, dass mittlerweile jetzt die nächste Version des 2.4er doch eine sehr stabile Applikation ist.
Für unsere Hörer können wir noch eine Relation haben zu, wir bearbeiten unsere Bugs sehr, sehr schnell. Ich weiß, man kann da nicht eine generelle Angabe machen.
Nö, kann man nicht.
Ist das inner Tagen oder vielleicht Stunden oder Wochen?
Immer, wenn man den Entwickler erwischt. Also die Woche hatte ich einen Bug auf, dank Linux-Tag hat es jetzt 3 Tage gedauert, bis ich ihn gefixt habe. Mhm. Das war halt ein kleiner Malfehler, nicht weiter schlimm. Aber normalerweise sind Bugs innerhalb weniger Stunden dicht.
Ah, okay. Das ist natürlich ein ganz guter Service.
Ja.
Ist das bekannt so bei den Entwicklern, dass ihr so schnell seid?
Also viele sagen im Chat durchaus, dass wir immer sehr schnell sind. Also haben wir durchaus positives Feedback.
Schön. Und das zieht natürlich dann auch an. Also die Leute sind dann wahrscheinlich auch motiviert, Bugs zu melden, weil sie
auf
wissen...
Auf jeden Fall. Wir haben einige User, die halt Features gequestet haben. Und die wurden dann relativ schnell umgesetzt. Also schon gleich am nächsten Tag waren die drin. Und es hat ihr dann animiert, sehr viel weitere Features zu requesten. Mhm. Und wir sind natürlich bemüht, alles umzusetzen.
Ja.
Können natürlich nicht alles umsetzen und wollen auch nicht alles umsetzen. Aber im Prinzip sind unsere User damit sehr zufrieden.
Also auch wieder so eine typische Verkettung bei Open-Source-Projekten.
Ja, das ist
man es. Arbeitet sehr eng zusammen und man merkt das auch, du wirkst begeistert von der Geschichte und das ist ja schön.
Ja. Mhm.
Mike, haben wir jetzt was ganz Wichtiges ausgelassen oder sind wir so durch?
Ah, ich glaube, wir sind so durch.
Okay. Ich danke dir nochmals für die Zeit.
Kein Problem.
War ganz spannend und für unsere Hörer, glaube ich, auch mal ganz gut etwas genauer über MonoDevelopment zu hören. Vielen Dank, Mike.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.